Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf meinen Gast in Hannover, Andrea Elzner. Sie ist Grafikerin, sie ist Buchautorin und mehrfach Mama. Und wir beide besprechen heute ein ganz wichtiges, aber kein leichtes Thema. Und ich begrüße dich erstmal und sage guten Morgen nach Hannover.
Guten Morgen, liebe Nicole. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Lass uns direkt mit der Tür ins Haus fallen, würde ich sagen. Du hast ein Buch geschrieben. Ein Buch für Kinder und Familien, in denen es um Verlust geht. Aber das Buch richtet sich primär nicht um den Verlust selbst, sondern wie sie damit umgehen. Also ein Buch für Geschwister von Sternenkindern, von Kindern, die nicht mehr leben. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
In dem Sinne ist es ja, das Buch ist ja tatsächlich autobiografisch entstanden. Also in dem Buch geht es um die Mia als Geschwisterkind und dem Noah, der gestorben ist. Und das sind auch tatsächlich meine Kinder. Also der Noah, der durfte nur ganz, ganz kurz bei uns bleiben. Also es waren 2 Wochen, die ich ihn im Arm halten durfte. Und Mia hatte damals wirklich unheimlich viele Fragen gehabt und hat vieles gar nicht verstanden. Und es war sehr, sehr schwer für uns damals, das Thema mit ihr aufzuarbeiten, weil wir auch nicht so richtig wussten, in welche Richtung kann es gehen, in welche Richtung darf es gehen, was kann ich machen, damit ich keine Schäden bei ihr anrichte, Folgeschäden, dass sie keine Ängste hat. Und wir hatten mehr oder weniger geeignete Literatur damals gehabt. Ich hatte eine Freundin, die Psychologin ist, die mich wirklich sehr, sehr gut unterstützt hat. Und irgendwann unser Bauchgefühl. Und so haben wir damals die richtige Tonalität gefunden, ihr zu erklären, dass Noah gestorben ist, was das für uns bedeutet und was wir dabei fühlen. Und Jahre später, das war 2015, ist Noah gestorben. Jahre später, vor allen Dingen in der Corona-Zeit. Ich wollte gerade sagen, man hat viel Zeit. Ich hatte gar nicht viel Zeit. Also wir kennen das ja alle. Wir haben noch ein Regenbogenkind, den Levi. Und der war damals 3 Jahre alt, als Corona ausbrach, sage ich jetzt mal. Und Mia war gerade in der Grundschule und ich habe im Projektmanagement gearbeitet zu der Zeit, also wirklich viel um die Ohren gehabt und die Kinder Homeschooling und Levi. Und da war ich teilweise so überfordert gewesen, dass ich mir da gesagt habe, wenn dieser ganze Stress vorbei ist, brauche ich noch einmal eine Auszeit. Ich muss Zeit für mich haben. Ich muss Zeit haben, das Thema nochmal aufzuarbeiten und Zeit für die Kinder zu nehmen. Weil ich habe mich als schlechte Mutter gefühlt, ich habe mich schlecht auf der Arbeit gefühlt. Also wir kennen es, glaube ich, alle, dass man so zerrissen war zu der Zeit. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt die gute Mutter sein und Arbeit ist auch nur Arbeit. Und ich fokussiere mich jetzt auf das, was mir wichtig ist. Und das sind meine 3 Kinder, Levi und Mia an der Hand und Noah im Herzen. Und und ich nehme mir eine kleine Auszeit. Und so ist dann das Buch entstanden. Erstmal tatsächlich nur für mich. Und später ist dann immer mehr die Idee entstanden, das Ganze auch umzusetzen und anderen Familien zur Verfügung zu stellen.
Also erstmal Gratulation, dass du in der Auszeit, ich mache hier ganz große Anführungszeichen, auch nochmal so eine Verarbeitung gemacht hast und was Produktives und Kreatives geschaffen hast, nämlich ein Buch. Ich möchte aber nochmal ein paar Punkte aufnehmen, die du gerade erwähnt hast. Ich glaube, das ist was grundsätzlich, es ist etwas Grundsätzliches, womit wir alle Eltern irgendwann mal umgehen müssen oder für uns entscheiden müssen, wie wir das tun, heftigen Schicksalsschlägen. Wie gehen wir als Menschen, Erwachsene damit um, aber wie auch mit unseren Kindern. Und ich glaube, bei vielen ist vielleicht auch noch von ihren Eltern oder aus anderen Erfahrungen heraus das Beschützen, lieber nicht zeigen, weghalten. Ich glaube, das ist nicht immer richtig. Und ich denke vor allem bei dem Verlust eines Menschen, eines Familienmenschen, da hatte ich auch mal ein sehr, sehr gutes Gespräch mit einer Trauerbegleiterin hier im Lavia-Haus in Gelsenkirchen. Es ist eine deutschlandweit einzigartige Familientrauerbegleitung. Sie hat auch gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Kinder mitbekommen, was passiert. Also jetzt zum Beispiel wenn ein Familienmitglied stirbt, man soll es mit Kindern mit auf die Beerdigung nehmen. Man soll, wenn man Lust hat, das haben wir zum Beispiel auch gemacht, als mein Schwiegervater gestorben ist, gerne auch eine Urne bemalen oder einen Sarg bemalen. Das kann man mittlerweile, damit Kinder das greifbar haben, damit sie das verstehen. Und es ist manchmal auch so, dass so eine heftige Sache, so ein Verlust, auch nicht in dem Moment vielleicht sehr stark spürbar ist bei den Kindern, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sondern das kann sich auch noch Jahre später zeigen. Also meine Tochter zum Beispiel, meine große Tochter, die ist jetzt 10 und der Opa ist quasi vor fast 2 Jahren gestorben. Sie hat letzte Woche an 2 Abenden total geweint, gesagt, ich habe das damals gar nicht so mitbekommen und jetzt vermisse ich den so sehr und ich möchte den so gerne noch was fragen und ich weiß jetzt, ich verstehe jetzt, dass ich den nie wieder sehen werde. Und sie hat es jetzt, also jetzt kommt dieses Gefühl der Trauer, ne? Ich bin gespannt, wie das bei meiner jüngeren Tochter eines Tages werden kann. Also das sind ganz wichtige Sachen und wenn wir die verstecken, also wenn wir die weghalten, fernhalten, natürlich wollen wir unsere Kinder beschützen, das sollen wir auch tun. Aber wenn wir diese Sachen irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen mysteriös halten oder sowas, ich glaube, das ist nicht gut. Und natürlich gibt es Wege, da kindgerecht drüber zu sprechen, aber man muss das verarbeiten, das ist einfach super wichtig, weil das können wir im Leben leider nicht beeinflussen, was uns passiert, aber wir können ein bisschen beeinflussen, wie wir damit umgehen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig und ich finde es toll, dass du den Fokus in deiner Geschichte auch auf eben das Geschwisterkind gelegt hast, das ein Geschwisterchen verloren hat. Mich würde interessieren, wie war die Zeit, als du mit Noah schwanger warst? Wie habt ihr damals einfach so über die Zeit gesprochen, wenn Noah auf die Welt kommt? Und wie ist Mia damit umgegangen? Wie sehr hat sie sich gefreut schon? Wie war so diese Verbindung, als du schwanger warst, als noch alles gut war?
Tatsächlich hat sie das sehr, sehr bewusst mitbekommen. Also Mia war schon immer sehr früh für ihr Alter. Also ich weiß nicht, ob es am Mädchen liegt. Ich habe ja den direkten Vergleich Mädchen-Junge und das ist schon ein Unterschied. Aber Mia war wirklich also sehr, sehr reif und sie hat das auch alles verstanden. Sie wusste ganz genau, was passiert. Sie hat das auch allen erzählt in der Krippe und ihren Freunden, dass Mama ein Baby erwartet. Wir haben natürlich Bücher begleitend dazu gelesen, ne, dass sie sich gut darauf einstellen kann. Und wir haben auch Fotos und ich habe auch wahnsinnig schöne Erinnerungen daran, wie sie meinen Bauch umarmt und Küsschen gibt. Und wir hatten eine Spieluhr, die habe ich immer noch. Ich habe eine kleine Erinnerungskiste, die wir uns heute auch öfter mal angucken. Da ist so eine kleine Spieluhr drin, ein kleiner Elefant. Und jeden Abend haben wir die aufgezogen und nur vorspielen lassen sozusagen. Und dass er später, so war die Idee, dass er immer beruhigt ist bei dem Lied, wenn wir so ein Zu-Bett-Geh-Ritual haben, dass wir ihm das dann auch weiterhin vorspielen können. Und dieser Elefant war mir auch sehr, sehr wichtig. Den hat sie dann später auch nach Noahs Tod noch längere Zeit bei sich im Bett gehabt und hat das immer wieder aufgezogen abends und sich angehört. Also das, sie war schon sehr involviert in der Schwangerschaft.
Jetzt ist es ja im Idealfall so, dass nach der Schwangerschaft ein Baby nach Hause kommt und man hat ein gesundes, neues Familienmitglied da und die Familie erweitert sich und man kann sich darauf fokussieren. Was ist bei euch passiert? Was ist bei dir passiert?
Genau, also bei uns war es eben so, dass Noah 6 Wochen zu früh gekommen ist. Es sah anfänglich nach einer ganz normalen Geburt aus. Also es war schon ein Notkaiserschnitt, weil es mir nicht gut ging. Also Noah musste früher geholt werden. Wir wissen leider bis heute nicht genau, was mir gefehlt hat, was Sache war. Es bringt aber auch nicht, das aufzuarbeiten, weil das Endergebnis das gleiche ist. Noah kam also zur Welt und die Freude war groß am Anfang. Also es war, ja, mein Bruder ist da, Mia hat sich gefreut, hat das auch in der Krippe erzählt. Der Sebastian, mein Mann, der war zu Hause bei Mia und haben sich quasi darauf gefreut, mich abholen zu dürfen mit Noah zusammen demnächst. Die Ärzte waren guten Mutes, der war sehr kräftig. Also er ist im Prinzip als fertiges Kind rausgekommen. Also der hatte schon 3 Kilo gehabt, 6 Wochen vorher, ne? Also der war jetzt auch nicht klein oder zart, dass man sich hätte Sorgen machen müssen. Und Dann war es aber tatsächlich so, dass sich sein Zustand Tag für Tag verschlechtert hat und die Ärzte dann sich nicht mehr sicher waren, in welche Richtung es geht. Wir wussten anfänglich auch nicht, was ist. Es hieß erst eine Sepsis. Dann wurde er verlegt. Er war erstmal im selben Krankenhaus wie ich, weil ich hatte den Kaiserschnitt und war auch noch sehr geschwächt von meiner Krankheit, was es auch immer das war. Und dann wurde er auf die Bult hier in Hannover, auf die Intensivstation gelegt, wo wir uns die ganze Zeit sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt haben tatsächlich. Ich habe mich dann sofort auf eigene Verantwortung entlassen, natürlich, dass ich bei Noah sein kann. Und ab da an waren mein Mann und ich eigentlich Tag und Nacht bei Noah und haben dann die letzte Woche um sein Leben gebangt und hatten aber Tag für Tag die Hoffnung eigentlich, dass alles gut wird. Und Mia ist auch gekommen und hat Noah auch besucht in der Zeit. Und wir dachten bis zum Schluss, dass das Ganze gut ausgehen könnte. Und so war es eben nicht. Wir kamen also aus dem Krankenhaus. Wir hatten Noah nicht mit dabei. Und dann mussten wir Mia erklären, was passiert ist und was es bedeutet, zu sterben. Mia hat diese Endgültigkeit anfänglich eben überhaupt nicht verstanden. Es war, wir haben immer wieder gesagt, dass Noah gestorben ist und dass Noah nicht kommen wird. Und weil sie oft fragte, wann kommt denn Noah, wann holt ihr ihn? Und dann haben wir das gesagt. Und dann hat sie das so ein bisschen wie so ein Zwischenzustand verstanden, als wenn er jetzt schlafen würde oder bei Oma ist oder wie auch immer. Und dann sagte sie immer, na gut, aber wenn Noah dann nicht mehr gestorben ist, dann gehen wir aber zusammen ein Eis essen oder dann werden wir zusammen jenes und dieses tun. Also es war ganz, ganz süß, ihr Gedanke. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Sache, was du vorhin sehr, sehr schön eingeleitet hast. Und genau so ist es letztendlich auch, dass man Kinder wirklich immer in die Trauer mit einbeziehen sollte. Das ist das, was auch meine Freundin, die Psychologin ist, mir als erstes auf den Weg gegeben hat, weil ich war so besorgt um Mia, wie sie das eben verarbeitet, weil sie sich so gefreut hat, weil sie so eingebunden war. Und sie sagte mir, Andrea, du kannst eigentlich überhaupt gar nichts falsch machen. Kinder, die gehen so natürlich mit dem Thema Tod um. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist, wenn sie spürt, dass du traurig bist, dass ihr traurig seid als Paar und ihr nicht mit ihr darüber sprecht, weil dann bekommt sie Angst. Dann hat sie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas wird mir verheimlicht. Irgendetwas ist los, aber ich weiß nicht, was los ist. Es hat sich irgendwas verändert. Man nennt das so, ich kriege eine Gänsehaut, man nennt das die Wolke, die über einen schwebt. Ich will jetzt kein falsches psychologisches Wort, aber irgendwas mit einer Wolke kann ich mich erinnern. Und wenn ein Kind diese Wolke immer über sich hat, dann ist eben diese Problematik und das ist nicht gut. Aber wenn man, genau wie du es eben so schön beschrieben hast, wenn man das Kind mit einbezieht, wenn man es mit auf die Trauerfeier nimmt, wenn man auch vor dem Kind weint und auch sagt, ja, ich bin absolut traurig, weil Noah gestorben ist, weil Noah nicht bei uns ist, weil wir uns so auf Noah gefreut haben und wir Noah so sehr vermissen. Aber ich bin einfach so glücklich, dich zu haben, dass du bei mir bist. Und das ist letztendlich auch so diese Quintessenz und auch einer der Kernaussagen in unserem Buch zu sagen, auch wenn sich anfänglich wirklich alles verändert hat oder man das Gefühl hat, dass das Leben sich weiter dreht ohne einem, dann hat sich doch eine Sache überhaupt nicht verändert. Und das ist eben die Liebe zu dem Kind, das bei einem ist. Und das konnte ich Gott sei Dank relativ schnell für mich adaptieren, diesen Gedanken, und habe sehr schnell auf die vollen Stühle und nicht auf die leeren Stühle geguckt. Und so war der Weg.
Mega, also Respekt auf allen Ebenen. Andrea, und vor allem, es gibt ja wirklich manchmal Situationen, ich glaube, das gibt es nur für Mütter, wo sie plötzlich zu so über sich hinauswachsen müssen in so einer Situation, die du gerade beschrieben hast. Du hast einen Verlust selber erlebt, du müsstest dich eigentlich um dich kümmern und du müsstest eigentlich fühlen, was du fühlst. Aber parallel denkst du die ganze Zeit wahrscheinlich, wie erkläre ich es gleich meiner Tochter? Also das ist parallel, das geht ja gar nicht sonst. Sonst würde man einfach nur bei sich bleiben können. Aber es, in dem Moment geht es nicht mehr. Das heißt, du hast wahrscheinlich deinen ganzen Fokus fast auf deine Tochter gelegt und überlegt, was mache ich, wenn sie uns sieht und wir haben kein Baby dabei. Aber wie hast du das in dir verkraftet? Wie hast du das geschafft?
Ich hatte wahnsinniges Glück gehabt, dass ich diesen Weg nicht alleine gegangen bin, dass ich meinen Mann Sebastian einfach immer bei mir hatte, zu jeder Zeit. Und wir beide, oftmals ist es in Beziehungen so, dass der Weg unterschiedlich ist, mit der Trauer umzugehen, was auch vollkommen okay ist, weil jeder trauert anders. Aber in dem Augenblick fühlt man sich, habe ich inzwischen im Austausch viel herausgelesen und herausgehört, dann auch mal alleine. Das hatten Sebastian und ich nicht. Wir haben diesen Weg immer gemeinsam bestritten. Wir haben uns nie alleine gefühlt. Und morgens haben wir schon gemerkt, wer von uns beiden der Stärkere ist. Und wir haben es dann immer so die Stärkekappe genannt. Und derjenige hat dann übernommen und konnte dann einfach das machen, was der andere in dem Augenblick nicht konnte. Vielleicht mal lächeln oder vielleicht das Buch vorlesen oder jetzt zum 15. Mal sagen, dass es aber jetzt losgehen muss, weil wir einen Termin haben und nicht in 3 Stunden. Ne? Also der Alltag ging ja weiter. Ne? Es hat sich ja alles weitergedreht. Und das hat am Tag, also es war nicht so, dass morgens Sebastian stärker war und sich über den ganzen Tag zog. Das konnte sich auch 6 Mal am Tag drehen, dass ich dann übernommen habe und dann konnte er sich zurückziehen und umgekehrt. Und wir haben uns gegenseitig Luft zum Atmen gelassen, wollten aber auch bewusst das ist natürlich, wie gesagt, es gibt hunderte Wege der Trauer. Das war für uns der richtige Weg, im Alltag das Thema, soweit es geht, für Mia auszublenden. Wir haben damals E-Mails geschrieben an die Krippe, an Sportvereine, WhatsApp-Nachrichten, Mutter, Dates, dies und das, wo wir gesagt haben, ihr könnt uns abends anrufen, wir können wann auch immer drüber sprechen, wir möchten darüber sprechen, Noah ist da, Noah wird auch da sein und wir können auch in 2 Jahren ganz viel drüber sprechen. Aber was wir nicht möchten, ist, dass ihr jetzt alle jeden Tag auf uns zukommt, ein trauriges Gesicht macht und Mia immer wieder mit diesem Thema konfrontiert wird und denkt, warum sind dann plötzlich alle so traurig um uns herum. Also haben wir im Alltag letztendlich wirklich den Alltag ganz normal weiterlaufen lassen und eher mit Mia im kleinen Kreis die Gespräche gesucht und immer wieder ehrlich auch mit ihr über dieses Thema gesprochen. Also wir haben es nicht verdrängt oder weggesteckt, nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, aber wir wollten eben nicht in diese traurigen Gesichter jeden Tag gucken und wir wollten auch sagen, hey, ihr könnt mit uns auch lachen. Also ihr müsst uns nicht aus dem Weg gehen, weil viele wissen ja auch nicht, wie verhalte ich mich und dann, oh, da kommt Andrea, die hat gerade ihr Kind verloren, nee, da drehe ich mich jetzt lieber schnell um, weil ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ne? Also es gab schon einige skurrile Situationen, was ich sehr, sehr gut auch nachvollziehen kann. Und dem sind wir mit unserer Offenheit, mit unserer direkten Ansprache eigentlich direkt aus dem Weg gegangen und haben gesagt, bitte, macht genauso mit uns weiter wie davor. Wir sind immer noch Sebastian, Andrea und Mia mit Noah im Herzen, aber letztendlich wollen wir, dass das alles so weitergeht wie davor. Und das war letztendlich unser Weg. Und abends, du hast gefragt, wie haben wir das verkraftet? Abends haben wir dann Lichter gingen aus. Nicht, dass wir tagsüber nicht auch mal eine Träne vergossen hätten. Aber dann war das schon so, dass wir dann auch lagen und ich mich bei Sebastian angekuschelt habe und dann alle Dämme dann kurzzeitig gebrochen sind und da musste es raus und umgekehrt genauso. Wir waren 2 Wochen, nachdem Noah gestorben ist, auf der Hochzeit von Sebastians Bruder. Das hätten wahrscheinlich auch nicht viele Leute geschafft und auch absolut verständlich und auch richtig. Aber unser Weg war es zu sagen, doch, wir machen das. Unser Alltag geht weiter und wir sind da. Und wir haben den ganzen Abend da getanzt, wir haben gelacht. Und um 11 Uhr war für mich Feierabend, da weiß ich noch, da habe ich mich klammheimlich verzogen und habe dann stundenlang durchgeweint. Aber es war eben wichtig, beide Seiten zu machen, eine Gleichzeitigkeit. Eben zu sagen, ich gönne mir auch den Spaß, weil ich habe Spaß, ich habe immer noch mein Leben. Aber ich gönne mir auch zu sagen, jetzt ist es auch in Ordnung, traurig zu sein und jetzt darf ich es auch rauslassen.
Ich finde das großartig, auch dass ihr die E-Mail, also dass ihr quasi eure Lieben, euer Umfeld, euren Alltag mit einbezogen habt und auch dadurch ja auch den Ton angegeben habt, wie man mit euch umgehen soll. Und dadurch habt ihr auch denjenigen die Angst genommen, wahrscheinlich, die sonst nicht hätten, also genau, weil es ist für die meisten unangenehm, man weiß es nicht, sage ich gar nichts oder komme ich jetzt und weine oder das ist, ne, macht nur alles fürchterlich. Ich finde das mega, dass ihr das mit dieser E-Mail und dieser Information gemacht habt, wie ihr das gerne hättet. Also das finde ich erstmal toll, also für euch und für die anderen. Und wo du jetzt gerade erzählst, es fühlt sich für mich so an, als hättet ihr euch dadurch auch so ganz bewusst Räume geschaffen. Parallel, jetzt natürlich nicht thematisch vergleichbar, aber so parallel, ich komme von der Arbeit nach Hause, ich mache die Tür zu, dann ist meine Arbeit weg und ich bin zu Hause. So ein bisschen auch für das Thema Trauer. Ich tagsüber setze ich den Fokus auf andere Dinge, auf den Alltag, das Leben, die Sportvereine, die Kita, die Schule, was auch immer. Und abends, wenn das Kind im Bett ist und ich Zeit habe und ich möchte weinen und ich möchte der Trauer den Raum geben, dann ist das dann der Zeitpunkt. Ich finde das super gut. So habe ich das noch nie gehört, weil es kann ja auch quasi oft zu so einer Zeit kommen, dass man einfach gar nicht mehr weiß, was man fühlen soll. Oder einfach ist es so überwältigend, dass man einfach da gar keine Struktur finden kann. Wahrscheinlich ist es vielleicht auch nicht für jeden möglich, aber es hört sich gerade für mich so an, als wäre das richtig gut, so einen Platz extra dazu schaffen für das Leben und für die Trauer. Habt ihr das von euch aus gemacht oder habt ihr das in Gesprächen oder als Tipp auch von eurer Freundin, von der Psychologin bekommen?
Nee, das hat sich tatsächlich von uns so entwickelt, dass ich das war so ein Bauchgefühl, dass ich einfach gesagt habe, ich muss meine Positivität bewahren. Also ich bin ein total glücklicher Mensch, ich bin sehr positiv. Ich bin bis Noahs Tod war immer alles toll in meinem Leben. Also ich hatte noch nicht mal einen gebrochenen Arm oder sowas. Also ich hatte so viel Glück in meinem Leben gehabt, das eigentlich unfassbar ist. Und da habe ich einfach ja dieses Gefühl für mich gehabt, ich darf das nicht verlieren. Ich darf diesen Fokus auf mich nicht verlieren, auf die Familie, auf unsere glückliche Ehe. Und das ist verdammt nochmal richtig scheiße, was da passiert ist. Und das wird mich auch noch jahrelang, wenn nicht mein ganzes Leben, begleiten. Aber ich muss damit einen Weg finden, um das bestmöglich aus dieser Scheiße jetzt rauszukommen. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, also letztendlich waren das am Anfang die Abende, aber irgendwann hatten wir auch keine Lust, abends zu sitzen und nur noch uns im Arm zu liegen und zu weinen, weil wir sind Genießer, wir wollten dann auch abends einen Wein trinken, wir wollten uns schöne Sachen erzählen, wir wollten dann auch Date-Nights haben, ausgehen. Und dann, und das kam tatsächlich von meiner Freundin, die Psychologin ist, die hat dann gesagt, Andrea, aber dennoch, ich finde das toll, du machst das super, ihr seid weiterhin positiv, ihr seid toll, aber ich habe sehr große Angst um dich. Ich möchte nicht, dass du eine Mauer baust und die irgendwann vielleicht zusammenbricht. Such dir professionelle Hilfe, wo du einmal die Woche hingehst und einmal die Woche ihr, wenn du was auf dem Herzen hast, was erzählen kannst. Weil du musst nicht jeden Tag darüber weinen, du musst auch nicht jeden Tag darüber reden. Wenn das für dich jetzt okay ist und dein Weg ist und es dir damit gut geht, dann freue ich mich sehr. Aber nicht, dass es dich irgendwann einholt. Und gesagt, getan, habe ich jeden Freitagvormittag ein Date mit meiner Psychologin gehabt. Ich habe sie liebevoll auch meine beste Freundin zu der Zeit genannt. Und das war so ein Running Gag schon zwischen uns. Ich bin freudestrahlend da rein, wir haben uns grüßt. Sie hat gesagt, und Frau Elsner, wie geht's Ihnen? Und ich habe gesagt, Mensch, mir geht's super. Und in dem Augenblick, wie ich gesagt habe, mir geht's super, habe ich schon angefangen zu weinen. Und dann habe ich eine Stunde lang geweint. Also es war nicht so, dass sie jetzt groß irgendwelche Tipps gegeben hat oder wir jetzt groß gesprochen hätten über Trauerbewältigung, weil sie auch schnell gemerkt hat, dass wir alles richtig, also für uns richtig machen. Aber sie hat eine Stunde lang da zu weinen und über Noah zu sprechen, über wie das war, wie ich ihn im Arm hatte und wie schön das war einfach diese Gedanken, die ich in der Woche ja durch diese Gleichzeitigkeit ja immer weniger in meinem Kopf hatte, weil ich natürlich sehr glücklich weiter mit meinem Leben so umgegangen bin, durfte dann gleichzeitig Trauer dann jeden Freitag eine Stunde lang raus. Und das hat mir sehr geholfen. Und das waren tatsächlich 2 Jahre jeden Freitag, bis Levi, unser Regenbogenkind, dann geboren ist. Und das war wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, dass hätte ich das nicht gemacht, hätte ich heute schon noch Momente, wo ich merken würde, Mensch, das Glas ist voll. Wenn jetzt irgendwas kippt, dann fließt es über. Und so habe ich immer wieder geschafft, das Glas, also wenn man das so ein bisschen symbolisch, Glas der Tränen, wenn man immer wieder ein bisschen was ausschüttet, dann kommt es nie randvoll. Und das ist, glaube ich, wichtig gewesen, ja.
Was hat das, dieser Verlust, dieser heftige Lebenseinschnitt, dieser Schicksalsschlag mit dir gemacht? Würdest du sagen, du bist noch der gleiche Mensch oder hat dich das verändert?
Nein, es hat mich absolut verändert. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich nein. Also natürlich bin ich immer noch Andrea, ich bin immer noch positiv, ich bin immer noch, setze Fokus auf Familie, auf Freunde, auf Genuss, aufs Leben. Lass mich da auch nicht unterkriegen. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich tatsächlich manche Themen als nicht mehr so wichtig empfinde. Dahingehend habe ich mich verändert, dass ich mir immer viel, viel Stress gemacht habe, ob es jetzt Arbeit ist, ob das, also man kennt das, jeder Grafiker weiß das, wenn man den Job auf Vollzeit betreibt, man hat kein Wochenende, man ist Wochenende abends beschäftigt. Also ich weiß nicht, wie oft ich früher am Wochenende in der Firma saß und da irgendwas zu Ende gemacht habe, weil eben Deadline war und da muss das gemacht werden. Schon nach Mia bin ich nie in diesen Job so 100% rein, weil das einfach möglich war. Deshalb bin ich immer mehr ins Projektmanagement gegangen, wo ich dann auch meine Auszeiten hatte, wobei ich da auch auf dem Spielplatz auch saß und E-Mails geschrieben habe, weil ich nur halbtags gearbeitet habe. Ne? Also man fühlte sich ja immer verantwortlich. Und irgendwann nach Noah war das schon so, dass ich immer mehr gesagt habe, Mensch, und jetzt erzählt mir gerade, was auch total gemein ist, aber jetzt erzählt mir irgendwer, ich war beim Friseur und die Haare sind jetzt 10 Zentimeter kürzer, als ich das wollte und das macht mich jetzt komplett fertig, dann hatte ich keinen Nerv mehr für solche Gespräche. Also es war dann einfach so, dass ich dachte, ach komm, weißt du, also dann ich mir diese Mutti-Gespräche jetzt auf dem Spielplatz auch gerade nicht geben und dachte nur, wenn du wüsstest, was wirkliche Probleme im Leben sind, ne? Was natürlich total unfair ist, aber dahingehend habe ich mich tatsächlich verändert, ja.
Ich finde das überhaupt nicht unfair, weil es auch etwas Grundsätzliches ist. Also das, was mir mein Beruf als Journalistin immer wieder zeigt, ist, dass Menschen, es gibt wirklich, so würde ich sagen, 2 Gruppen von Menschen. Es gibt Menschen, die lassen sich leiten von kleinsten Problemen. Also die sind wirklich, es ist für die eine Katastrophe, wenn sie nicht den Parkplatz vor der Tür bekommen, den sie gerne immer hätten, oder wenn die Haare zu kurz sind. Das ist natürlich vielleicht momentan auch blöd, aber es gibt Menschen, die zentrieren ihr Leben um dieses Problem. Und ich habe oft, und du gehörst dazu, zum Glück oft, wahnsinnig starke Menschen treffen dürfen, die so positiv und fröhlich und lebensbejahend trotzdem noch sind, obwohl ihnen Schlimmes passiert ist. Und das bewundere ich sehr. Dazu muss man die Kraft haben. Man ist vielleicht auch ein, manchmal kann es ja auch sein, dass so etwas einen Menschen verändert. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, du musst dich auch überhaupt nicht entschuldigen, dass du dir dann über Mutti-Gespräche irgendwie keinen Kopf machen wolltest. Das muss man auch so nicht, ne? Also da hat man tatsächlich wahrscheinlich keine echten Probleme. Aber ich finde es bewundernswert, wirklich absolut bewundernswert, aus tiefstem Herzen, wie ihr diesen Weg so für euch gegangen seid. Und auch jetzt, ich sehe dich, wir sitzen zwar nicht an einem Tisch, aber ich sehe dich, du bist ein Mensch mit einer ganz schönen, positiven, ruhigen Ausstrahlung. Also da ist Lebensfreude, sehe ich bei dir. Es ist hier kein gebrochener Mensch oder ein trauriger Mensch, obwohl das natürlich auch dazu gehört. Aber ich sehe, also so, wenn man dich sehen würde, würde man das nicht von dir denken, doof gesagt halt, ne? Und da muss ich sagen, das finde ich ganz bewundernswert. Und ich glaube, wenn man dir zuhört und sich das für sich nochmal so ein bisschen reflektiert, dann kann man davon ganz viel für sich lernen und vielleicht überlegen, wenn einem Ähnliches passieren könnte, wie man damit umgehen könnte. Aber auch da hast du ja schon gesagt, jeder Mensch ist da anders. Aber mich spricht hier sehr viel an von dem, wie ihr das geregelt habt und in die Wege geleitet habt. Und ich finde das wirklich ganz bewundernswert und ich finde das ganz toll. Dadurch seid ihr ja wahrscheinlich auch gute, starke und starke, aber es ist für mich hier das falsche Wort, sondern auch aufmerksame Eltern auch für eure Tochter gewesen. Es gibt mit Sicherheit auch Situationen, wo Eltern sagen, tut mir leid, ich habe jetzt wirklich gar keine Lust, mir dein Bild anzugucken, weil mein Leben ist gerade zerbrochen. Aber das ist auch wichtig, ne? Also es gibt ja auch so Familienkonstellationen oder wo ein Kind zum Beispiel sehr stark geistig oder körperlich beeinträchtigt ist und der Fokus nur auf diesem kranken Kind liegt, aber es sind noch Geschwisterkinder da, die haben genauso ein Leben und genauso ein Recht auf Aufmerksamkeit, wichtig wahrgenommen zu werden, dass man da den Fokus nicht verliert, ne? Und das ist, glaube ich, total wichtig und ich glaube, das ist gut gelaufen bei euch.
Ja, also muss ich, glaube ich, einfach so sagen, dass wir es wirklich gut gemacht haben. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wow, ne, ich bin so toll. Aber wir hatten ja auch wirklich viel Unterstützung und auch sehr, sehr viel Glück, muss man ja auch dazu sagen, dass ich eben einen Mann habe, der an meiner Seite stand. Dieser Weg letztendlich, der Weg der Trauer, sage ich jetzt mal, ist ja für alle gleich. Alle haben diesen Weg der Trauer zu gehen. Aber manche bestreiten ihn alleine, manche mit 2, 3 Leuten. Manche haben ganz, ganz viele Menschen dabei. Viele schauen zurück. Dann verlaufen sie sich vielleicht auf dem Weg. Andere schauen nur nach vorne. Und das entscheidet natürlich, wie schnell man dann auch vorne ankommt am Ende. Und da darf man auch überhaupt gar nicht urteilen und da möchte ich auch überhaupt nicht urteilen, weil jeder hat ganz andere Grundvoraussetzungen auf diesem Weg der Trauer. Und ich hatte einfach wahnsinniges Glück auch auf diesem Weg, wurde da sehr, sehr schön begleitet und habe diesen Weg daher relativ gut überstanden. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für.
Hast du jetzt mehr Angst um deine Kinder? Also hast du manchmal so Ängste, wo du denkst, mein Gott, wenn ich dieses Gedankenkarussell jetzt weiterverfolge, dann wird es ganz schlimm. Oder kannst du auch das Leben sozusagen annehmen, wie es ist, weil wir ja alle nicht wissen, was passieren kann?
Das ist eine sehr gute Frage. Und in der Tat, das gelingt mir nicht so gut, habe ich schon, glaube ich, sehr große Ängste um meine Kinder. Also das merke ich. Also ich weiß auch gar nicht, ob das tatsächlich alles mit Noah zu tun hat, weil ich insgesamt auch ein vorsichtiger Typ bin, eher ängstlicher Typ. Ich selber wurde so erzogen, immer mit Vorsicht. Oh nein, nicht so hoch, nicht so schnell. Ich selber, also fahre nie irgendwelche große Fahrgeschäfte auf Karussells. Ich bin dann die unten die Taschen hält. Also jeder nimmt mich gerne mit, weil ich warte dann unten. Also ich bin jetzt überhaupt gar kein Danger Seeker und bin allgemein immer sehr, sehr, ja, ängstlich ist das falsche Wort um meine Kinder, aber habe schon, ja doch, also wenn man mich fragt, was ist deine größte Angst, dann ist das definitiv, dass meinen Kindern was passiert. Aber ich glaube, das geht allen Eltern so. Und bei mir, bei meiner Ältesten, ich weiß nicht, die ist vom Typ her sehr bedacht. Sie ist mir auch sehr ähnlich. Also sie klettert nicht höher, als sie es kann. Sie würde jetzt auch nicht irgendwie in ein schnelles Auto steigen. Sie sagt dann auch, da gab es so eine witzige Geschichte, da war sie mal auf den Kindergeburtstag eingeladen und alle Kinder sind in so einen kleinen Bulli eingestiegen, weil dort gebastelt wurde. Das war wirklich so ein VW-Bulli mit einem unbekannten Mann und die haben da drin gebastelt, mit Holz was geschnitzt und die Eltern von dem Geburtstagskind haben gegenüber im Café gesessen und einen Kaffee getrunken. Und dann habe ich meine Tochter abgeholt und dann saß sie bei den Eltern im Restaurant und hat da einen Kakao getrunken. Und dann sage ich, ach, bist du schon fertig? Und dann sagte die Mutter, nee, die Mia, die wollte gar nicht erst in das Auto. Und dann sage ich so, huch, wieso denn nicht? Und dann sagt sie, Mama, und da war sie 5. Jetzt stell dir mal vor, ich meine, ich kenne den doch überhaupt nicht. Jetzt sitzen wir da alle drin und der macht die Tür zu und fährt einfach mit uns los. Und das leuchtete mir total ein. Und dann dachte ich, ach, wie witzig. Und ich war ja genauso als Kind. Ich bin ja noch bis heute so, dass wenn ich nachts oder abends allein über die Straße gehe und ich sehe irgendwie einen VW-Bus oder einen LKW, dann wechsle ich lieber die Straßenseite, weil ich denke, oh, da kann man mich schon schneller reinziehen. Und das ist schon witzig. Und also ich glaube, die Aufklärung ist groß, dass ich natürlich viel aufkläre, was alles passieren kann. Bei meinem Sohn sieht das ein bisschen anders aus. Der ist so ein richtiger Danger Seeker. Der glaubt, dass er alles kann. Der guckt uns zu beim Schwimmen und meint, er kann das und springt dann mit drei einfach im Pool, wenn wir nicht achten. Und dann heben wir ihn raus und dann findet er super und denkt, das war der größte Spaß seines Lebens. Und dem musste man dann wirklich länger erklären. Nee, du kannst nicht schwimmen und du kannst hier nicht reinspringen. Und nur weil du uns beim Autofahren zuguckst, kannst du noch selber nicht Auto fahren. Und das ist immer wieder so ein Prozess und um ihn hatte ich wirklich sehr, sehr große Angst. Und gerade so nach seiner Geburt, das war schon so, dass ich die ersten Wochen dachte, dass das so viel, warum sollte ich jetzt Glück haben und er bleibt jetzt am Leben? Also das war schon ein Problem. Also da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich an so einem Verarbeitungsprozess, wo ich mir selber gerade im Weg stehe. Das waren so diese ersten 3 Monate. Und ich nachts auch oft, wenn er mal länger als 2-3 Stunden geschlafen hat, dann geguckt habe, ob alles okay ist, ob er noch atmet. Und Gott sei Dank ist diese Angst Woche für Woche, Tag für Tag weniger geworden. Und auf dem Spielplatz, ich drehe mich einfach um, wenn Levi hochklettert, weil jedes Kind hat ein Recht auf Schrammen und ich möchte ihn auf gar keinen Fall ängstlich erziehen und das ist mir auch ganz wichtig. Und da habe ich Gott sei Dank auch meinen Mann, der da auf mich achtet. Und ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Aber um deine Frage zu beantworten, doch, also ich habe tatsächlich Angst um meine Kinder. Und weiß aber nicht, ob das alles mit Noah zu tun hat oder ob das nicht einfach mein Kopf auch ist.
Das ist ja auch so eine Lebensaufgabe, die Gedanken fährt. Ich versuche das immer meinen Kindern so zu erklären, wenn die sagen, ich habe so die blöden Gedanken und ich versuche dann irgendwie ein Bild zu finden. Bis jetzt sind es halt Pferde, die mit einem durchgehen, die böse, schwarze Pferde, die ganz fiese Gedanken haben und die ziehen dich in eine Richtung und du musst aber einfach gucken, dass die woanders hinrennen. Lass die aufs Feld laufen, lass die weglaufen und mach was anderes. So, also irgendwie versuche ich für die das so zu erklären und ich glaube, das ist ja auch etwas, wo wir alle, jeder Mensch mit kämpfen muss. Das ist einmal Selbstsabotage, gedankliche, aber auch so Ängste. Wie gehen wir damit um und lassen wir sie unser Leben bestimmen oder nicht? Aber das ist natürlich je nach Lebensphase mal leichter, mal schwerer. Was mich aber noch interessieren würde, bei Mia, was hat deine Erfahrung gezeigt? Was hat ihr gut geholfen bei der ganzen Verarbeitung, bei den Fragen, die sie gestellt hat? Was würdest du sagen, war gut und was könnte man als Tipp vielleicht nicht geben, aber also jetzt nicht als, ne, natürlich als Tipp geben, aber was hat sich bei euch gut bewährt?
Sehr gut bewährt hat sich tatsächlich, dass wir sie immer und zu jeder Situation fragen lassen haben. Ob wir jetzt gerade beim Frühstück waren, ob wir beim Mittagessen waren, ob Freunde da waren. Also wir haben ihr nie gesagt, lass uns das später besprechen oder jetzt nicht oder das habe ich dir auch schon gestern erklärt. Ne? Weil es waren auch oftmals wochenlang immer und immer wieder die gleichen Fragen und sie wollte es unbedingt nochmal hören. Und woran ist Noah gestorben und kannst du das nochmal erklären? Und da hat uns auch meine Freundin sehr geholfen, die hat gleich am Anfang gesagt, Achtung, aufpassen und das wäre jetzt auch ein Tipp, den ich jetzt auch weitergeben würde, was sich sehr gut bewährt hat, weil sie dadurch nie Ängste selber hatte, dass wir nicht solche Wörter benutzen wie er war krank und auch nicht Wörter, er ist eingeschlafen, weil das natürlich Ängste fürs Leben schürt, wenn Papa mal krank ist oder Mama oder sie selber ein Virus hat, dass sie dann vielleicht denkt, oh mein Gott, ich könnte daran jetzt auch sterben. Oder wenn wir sagen, der Opa liegt auf dem Sofa und schläft und dann ist er jetzt eingeschlafen oder so. Ne? Also dass man einfach diese Begrifflichkeiten nicht nutzt, sondern lieber sagt, also meine Freundin sagte, sie ist so weit für ihr Alter, erklärt ihr die Funktionalität. Was ist passiert im Körper, wodurch er letztendlich gestorben ist? Weil sie wollte es unbedingt haargenau wissen. Also es war ihr wichtig, dass wir ihr das immer wieder erklären. Also erklärt ihr, was ist da passiert, was sie niemals auf sich selber und auf euch übertragen würde. Und dann haben wir ihr eben solche Sachen gesagt, wie dass Noah eben zu früh gekommen ist. das nur winzig klein war und dadurch nicht alleine atmen konnte. Er konnte nicht alleine trinken. Und das sind so Sachen, ich meine, Mia kann atmen, Mia kann trinken, ne? Und dann letztendlich, was dann das Problem war, ist dann ja auf seine Organe gegangen. Also er konnte irgendwann auch nicht mehr Pipi machen. Und das haben wir ihr dann alles erklärt. Er konnte nicht alleine Pipi machen. Und wenn sie dann mal krank war, und dann hatte sie auch gefragt, muss ich jetzt auch sterben? Und dann haben wir gesagt, aber Mia, kannst du alleine atmen? Ja. Kannst du alleine essen und trinken? Ja. Kannst du Pipi machen? Ja. Na, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht sterben musst. Und dann hat sie das auch, musste sie dann immer lachen. Und das war dann, ja, also dieses erste Jahr, und das ist auch in dem Buch eben illustrativ vor allen Dingen dargestellt, dass es sich um ein Jahr handelt, dass man da auch sieht, dass das die Fragen, die man hat, jetzt nicht in 3 Wochen geklärt sind und der Weg der Trauer auch nicht in 3 Wochen abgeschlossen ist. Da hat die liebe Johanna das auch so, so toll umgesetzt, dass sie die Jahreszeiten hat ändern lassen, dass man auch sieht, es vergeht ein Jahr. Und so war das letztendlich auch bei mir, dass wir immer und immer wieder auf ihre Fragen geantwortet haben und sie nie zu keiner Situation mit ihren Ängsten allein gelassen haben. Und das ist auch sehr, sehr schön in dem Buch beschrieben. Das sind tatsächlich auch die autobiografischen, ernsthaften Fragen, die Mia damals hatte, ob wir ihn jetzt mit dem Flugzeug im Himmel besuchen können. Oder ob, das weiß ich noch, das kam aus dem Nichts, da saßen wir im Auto und da hat Mia gefragt, ist Noah eigentlich traurig? Und dann haben wir gesagt, wie kommst du jetzt darauf? Naja, er muss doch einsam sein. Und dann haben wir kurz gewartet, dann sagte sie, naja, er ist ja ganz alleine und wir sind alle hier. Und das waren so die Gedanken, also es war wirklich oftmals sehr, sehr berührend auch mitzuerleben, wie viele Gedanken sie sich auch um Noahs Empfindungen und seine Gedanken gemacht hat. Und dann mussten wir auch unsere Tonalität in dem Augenblick finden, dass wir dann nicht einfach irgendeinen Quatsch sagen oder sagen, ach Mia, nee, komm, darüber reden wir jetzt nicht, sondern dass wir uns dann total auf ihre Augenhöhe auch eingelassen haben und überlegt haben, wie fühlt sie sich jetzt und mir auch selber überlegt habe, was tut mir denn gut, weil das ist wirklich ein blöder Gedanke, ob Noah jetzt einsam ist. Und da haben wir ihr eben erklärt, nein, also wir glauben nicht, dass Noah einsam ist, weil Noah ist ja nicht alleine. Zu der Zeit sind schon die Urgroßeltern gestorben und dann hatten wir eben gesagt, ne, Uroma ist da, Uropa ist da. In dem Buch habe ich meine Mutter mit reingebracht, die ist nach Noah gestorben. Und es war mir irgendwie wichtig, das auch mit in das Buch zu bringen. Also im Buch habe ich geschrieben, dass Oma Hedi bei ihm ist. Zu der Zeit der Frage noch nicht, aber heute bin ich mir sicher, dass sie ihn ganz fest umarmt und die beiden zusammen sind. Und das ist ein ganz, ganz tröstender Gedanke für mich. Und das war mir wichtig, dass ich immer für sie Antworten finde, nie müde werde, niemals, zu keiner Zeit müde bin, ihr so gut es geht mit bestem Gewissen auf ihre Fragen zu antworten und ihr damit die Ängste zu nehmen.
Was für eine kluge Tochter du hast und danke, dass sie so schöne Sachen gesagt hat und so Gedanken äußern konnte, die ihr festgehalten habt in eurem Buch, wenn Noah nicht mehr gestorben ist. Ein wertvolles Buch und ein schönes Buch und ich finde auch, das Thema ist sehr wichtig, aber auch sehr speziell. Ich glaube, die meisten Bücher, die sich um Trauer drehen, die fokussieren sich auf den Verlust. Und das ist natürlich auch das primär Schlimmste. Aber wie man es mit den anderen Kindern da auch verarbeitet umgeht. Deswegen finde ich das toll, dass ihr euch dieses Thema ausgesucht habt. Es war bei euch, deswegen war es euers weiterzugeben. Aber ihr habt es auch genutzt. Und vielen Dank für dieses Buch. Und ganz, ganz lieben Dank, Andrea, für diese vielen guten Antworten. Ich glaube, da kann man ganz, ganz, ganz viel draus für sich mitnehmen und vielleicht verwenden. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Euch auch lieben Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst gern einen Kommentar oder verschenkt ein paar Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich sehr, meldet euch gerne. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, ihr Eltern, aber vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald!
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.